Das ist der Titus. Der Titus war ein Kaiser, ein römischer Kaiser. Bevor er römischer Kaiser geworden ist, ist zwar dann schon bereits als Cäsar angesprochen worden, ist er vor Jerusalem gewesen, hat Jerusalem belagert und im Jahr 70 nach Christus eingenommen. Der Titus hätte gerne Jerusalem ein bisschen schneller eingenommen, statt in 3 Jahren. Und hat eine feurige Rede gehalten. So eine richtige Predigt zum Durchstarten. Und hat seine Soldaten, müsst ihr euch vorstellen, Tausende von Soldaten, oder? Hat er gesagt, wer ist freiwillig bereit, um Jerusalem zu stürmen? Statt noch weiter monatelang aushungern, jetzt auf die Stadtmauern klettern und die Stadt stürmen. Und er hat eine feurige Rede gehalten. Er hat den Soldaten aufgezeigt, wenn ihr alt werdet, dann werdet ihr nur krank. Geht jetzt in den Krieg, dann könnt ihr Helden werden. Und er hat sich einen gemolden, ganz einen schmächtigen, einen schwarzen, und hat gesagt, oh Cäsar, ich bin bereit, mein Leben für dich zu opfern. Und mein letzter Wunsch ist nur der, dass es dir gut geht. Er hat sein Schild genommen, sein Schwert, und ist gegen die Stadt losgerannt. Das war ein Selbstmordkommando. 11 andere haben gefunden, ja, sie gehen mit, sind mitgegangen aus der Stadt, sind alles Pfeile geschossen worden. Es wird beschrieben, der Himmel sei schwarz. Es ist wirklich schwarz geworden. Es ist, so viele Pfeile sind da gekommen, Steine sind gekommen. Und der hat sich da gegen all das gestemmt, die tatsächlich die Stadtmauer erreicht. Er ist auf die Stadtmauer hochgeklettert, die Juden haben gegen ihn geschossen, er hat gekämpft und die Juden haben sich schon bereits zurückgezogen, weil sie den Eindruck hatten, da müssen Hunderte kommen. Es kann ja nicht einer allein kommen, der so mutig ist. Und in dem Moment verliert der Soldat das Gleichgewicht, geht auf dieser Mauer um und dann ist er diesen Pfeilen von den jüdischen Stadtverteidiger hilflos ausgesetzt und er stirbt auf dieser Mauer. Er hat sein Leben eingesetzt, er hat sein Leben geopfert, er ist durchgestartet und hat im Crash geendet. Wenn wir also von durchstarten reden, ist eben die Frage, ja, wohin eigentlich? Für was eigentlich? Dass wir nicht im Crash enden, da müssen wir etwas sicherstellen. Der Jesus hat uns so eine Anleitung geben, so einen Tipp geben, wie wir können sicherstellen, dass wir in Sachen Religion nicht auf die falsche Fährte kommen. Ich muss vielleicht da nochmal schnell zurück. Wir leben in einer Zeit, wo ihr wisst, Tausende von jungen Leuten starten durch und kämpfen für den Islam. Ob das islamisch, was dort passiert, da ist man sich nicht so einig. Hey, die starten durch. Aber ist es das? Jetzt kommen wir wieder zu dieser Bibelstelle. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt man auch sie an ihrem Tun und Treiben. Weintrauben kann man nicht von Dornbüschen und Feigen, nicht von Disteln ernten. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Könnt ihr das lesen da hinten? Ja, das ist gut. Der Jesus sagt, schaut, in Sachen durchstarten, da gibt es eine Regel. Der Charakter verratet Qualität. Und der Charakter zeigt sich, wie wir mit unseren Menschen umgehen. So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Das ist, kurz zusammengefasst, der ganze Inhalt der Heiligen Schrift. Also wenn wir an den richtigen Ort gehen, dann werden wir unsere Mitmenschen so behandeln, wie wir auch wieder behandelt werden. Das ist gewährt, dass wir nicht in die falsche Richtung durchstarten. Und die jungen Leute, die da im Osten, im Nahen Osten für den Islam kämpfen, die behandeln ihre Mitmenschen nicht so, wie sie behandelt werden wollen. Und das ist das Zeichen, hey, das ist falsch. Das ist der falsche Ort, zum Durchstarten. falsche Abzweigung genommen. Wir müssen also sicherstellen, wenn wir durchstarten wollen, dass wir als richtigen Ort durchstarten. Und in all dem, viele, viele, was wir können wählen als Menschen heute, haben wir die Richtlinie, haben wir die Regeln von Jesus, hey, der Charakter wird sich zeigen, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. An dem wirst du erkennen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Galater 5, 14 einmal, denn das ganze Gesetz hat nur erfüllt, wer dieses eine Gebot befolgt. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wer also seine Mitmenschen wie sich selber liebt, der startet in Bezug auf den Glauben ins richtige Ziel. Und der kann richtig Schub geben. Nur in Sachen Schub, ja, das habe ich auch noch für mich selber noch so formuliert, tut, wie auch ihr behandelt werden wollt. Das ist übrigens die goldene Regel, als goldene Regel bekannt worden. Die goldene Regel. Also wer so richtig will Schub geben, der muss aber wissen, wie er den Schub einsetzen will. Ich wissen ja, dass der letzte Rakete explodiert ist. Die ist gestartet und der ganze Schub ist irgendwie falsch gelaufen. Und am Schluss hat man die Rakete müssen zur Explosion bringen, damit sie nicht irgendwo abstürzt und Menschen verletzt oder tötet. Wenn der Schub nicht ins richtige Ort geht, dann kann es zur Zerstörung kommen. Also, durchstarten ist gut. Schub ist gut. Aber schau, dass du das richtige Ort investierst. Wir haben nämlich zwei. Wir haben zwei Arten, wie wir Schub geben können. Da seht ihr einen, der nicht den ganzen so lacht, und da lacht er. Wir fangen mit Gott an, der dreieinige Gott, der sich um die Welt kümmert, ein Auge auf die Welt. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man zu dem Gott? Das ist die Durchfrage von allen Religionen. Alle Religionen starten dort. Gott da, ich da. Dazwischen ein Abstand. Wie überwinde ich den Abstand? Ja, selbstverständlich durch eine Leiter. Und jede Religion hat Mechanismen oder Regeln erfunden, wie man kann zu Gott kommen kann. Also ganz archaische Regeln haben so einen Stamm im heutigen Russland mal gehabt. Die haben angenommen, ja, also, wir müssen mal jemanden zu Gott senden, oder, um irgendwie unsere Gebetsanliegen weiterzugeben. Das war etwa 400 vor Christus. Und dann haben sie jemanden freiwillig bestimmt. Der war ganz sicher nicht freiwillig. Sie haben drei Männer genommen, die haben Speere aufgehebt. Zwei Männer haben den genommen, oder? So ein bisschen geschaukelt, im richtigen Moment losgelassen und dann ist der auf die Speere gefallen. Übrigens, vorne haben sie ihm noch ihre Wünsche mitgegeben. Das ist ja gut, dass sie es vorne machen. Und dann ist der also auf die Speere gefallen. Wenn er gestorben ist, dann haben sie gewusst, oder haben gemeint zumindest, dann gehe ich jetzt eben zu ihrem Gott und dort die Wünsche weitergeben. Wenn er nicht gestorben ist, dann sind sie sehr verrückt worden und haben gefunden, dass er sich also ganz schlecht und so. Dann haben halt einen anderen genommen. Aus diesen Zeiten sind wir ein bisschen weg. Wir haben bessere Regeln. Übrigens ist das nicht nur in der Religion so. Ein Aristoteles zum Beispiel, der hat sehr gut gewusst, ja, um da irgendwie hochzukommen, muss man gut tun. Und er hat recht intelligent formulieren, wie man da hochkommt. Und jetzt denkst du vielleicht, nein, nicht alle Religionen machen das. Die einen reden nämlich von, dass man wieder geboren wird, oder? Also Reinkarnation. Aber Reinkarnation ist genau das gleiche System, nur sind es da Kreisli. Es ist nichts anderes. Man sagt einfach, ja, okay, man hat ein bisschen mehr Zeit, das ist noch gäbig, oder? Es ist nämlich noch schwierig, da hochzukommen, ich werde es sehen. Das ist kein schwierig. Da hat man ein bisschen mehr Zeit, oder? Dann weiss man nicht nur eins Lebenszeit, sondern zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das System bleibt genau das Gleiche. Jetzt, in Ich denke, jeder vernünftige Mensch würde dem zustimmen, dass wer dort ankommen will, nach dieser goldenen Regel leben sollte. Tut, wie auch ihr behandelt werden wollt. Das ist in uns drin. Das ist in uns drin. Wir haben alle ein Gewissen. Und das Gewissen sagt im Prinzip das da. Das ist in uns hineingelegt. Kein Wunder, sind die Religionen funktionieren alle so, weil das ist in uns drin. Jetzt haben wir da das Mandli, der lächelt eben nicht, oder? Der ist halt auch auf dieser nicht lachenden Seite, oder? Irgendwie, der probiert jetzt eben da hochzugehen, aber der hat ein Problem. Er ist angekettet. Das erleben wir alle. Oder du willst Schub geben, du nimmst davor, jawohl, von jetzt weg will ich wirklich nach dieser Regel leben, oder? Und am Anfang geht es einmal noch gut, wie bei diesem Rennfahrer, oder? Kannst noch ein paar überholen, oder? Dann denkst du, klappt gut einmal. Und irgendwann kommt der Crash. Und dann merkst du wieder, Scheibe, irgendwie geht es nicht. Und wisst ihr, das ist das Prinzip, das wir auf diesem Planeten dauernd erleben. Wieso sieht denn der Planet so aus? Ja, weil ganz viele Menschen wissen, was richtig und gut ist. Das ist nie das Problem. Oder immer selten. Das Problem ist, dass sie das, wo sie wissen, dass es gut ist, dass sie das nicht machen. Und wieso machen sie das nicht? Sie machen es nicht, weil sie gefangen sind. Natürlich sagen sie, nein, ich bin nicht gefangen. Genauso wie ein Alkoholiker sagt, nein, ich bin kein Alkoholiker. Ich könnte jederzeit aufhören. Das ist jetzt gerade der richtige Moment, um einen Schluck zu nehmen. Ich könnte jederzeit aufhören. Wenn ich nur würde wollen. Und dass er nicht kann aufhören, merkt er erst, wenn er nicht mehr will. Solange er nicht will aufhören, merkt er das nicht. Genau das Gleiche ist da. Wenn jemand sündigen will, dann merkt er nicht, dass er ein Gefangener ist von seinem eigenen Egoismus. Aber wenn jemand nicht mehr nach seinem Egoismus leben will, das wirklich nicht mehr will, dann merkt er, er kann seinen eigenen Egoismus nicht überwinden. Der ist stärker als er. Und das ist das Problem, das wir haben auf diesem Planeten. Natürlich sagt unser Gewissen ganz klar, Gott ist mit dem nicht einverstanden. Ich habe es gestern so ein bisschen erzählt, hey, ich weiss, was das heisst. Wenn das Gewissen das sagt, Gott ist nicht einverstanden. Zugleich darf ich dir aber sagen, Gott liebt dich. Einfach, vielleicht spürst du es nicht, aber Gott liebt dich. Gott liebt den Mensch. Und eine Bibelstelle dazu, die das sehr gut beschreibt. Aber in der Heiligen Schrift heißt es eindeutig, dass wir alle Gefangene der Sünde und gemeint ist Egoismus, gemeint ist Selbstsucht, Gefangene der Sünde sind und dass wir allein durch den Glauben an Jesus Christus befreit werden können. Unsere Sünde sind zweierlei Sachen. Sünde ist eine Macht und Sünde sind Taten. Sünde als Macht ist der Egoismus. Sünde als Taten ist das, was wir durch den Egoismus gemacht haben. Moderne Übersetzungen teilen das zum Teil aufteilen. Sie teilen sie Sünde als Macht mit Selbstsucht übersetzen und Sünde als Taten mit Schuld übersetzen. Aber vom Griechischen her ist es genau der gleiche Begriff. Das ist ein nicht schöner Zustand. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, jede Religion auf der Welt funktioniert ganz genau nach diesem Prinzip. Das ist Religion. Und darum gibt es auch Religionsforscher, die sagen, eigentlich ist jede Religion genau gleich. Jede Religion, die wollen alle Gutes tun, die haben einfach verschiedene Riten, verschiedene Rituale, sie haben verschiedene Terminologien. Aber eigentlich System ist alles genau das Gleiche. Im Prinzip könnten wir uns zusammentun. Und eine Religion machen, weil es ist, da hätte man nämlich Frieden, da würde man nicht gegeneinander kämpfen. Aber es gibt tatsächlich etwas anderes. Und das ist das Evangelium. Und wenn ich jetzt aber das Evangelium da auf dieser Seite aufzeige, dann müsst ihr verstehen. Im Christentum wird manchmal auch das verzerrt. Wenn zum Beispiel jemand sagt, Christsein bedeutet Bergpredigt halten, nach der Bergpredigt leben, dann ist er genau in dem hinein. Obwohl er das Gefühl hat, er sei Christ. Im Prinzip nennt er sich Christ, aber lebt eigentlich voll in dem hinein. Er hat einfach das, was Jesus gesagt hat, so werden meine Nachfolger leben, das hat er von außen betrachtet, nimmt es als ein Gesetz und probiert das zu erfüllen. Geht schief. Manchmal wird von der Kanzel in den Kirchen erzählt, lebt nach den 10 Geboten. Das ist doch die Essenz vom Christentum. Irgendwo durch, ja, weil es geht ja eben darum, dass wir so leben, wie wir selber wollen, behandelt werden. Aber wenn wir nach den 10 Geboten leben wollen, dann sind wir da am Probieren hochzuklettern. Und du wirst jedes Mal feststellen, der Egoismus, der lässt dich nicht gehen. Zwischendurch klappt es wieder, oder? Du denkst, yes! Und nachher gehst du wieder. Also, wir brauchen etwas anderes. Wir fangen selbstverständlich wieder mit Gott an. Selbstverständlich haben wir genau die gleiche goldige Regel wie da. Oder? Das ist die Messlatte. So kann man echtes Christentum erleben. Also feststellen, oder? Nach dem, wie man mit anderen Leuten umgeht. Weil Beziehung zu Gott, die können wir ja nicht, über die können wir nicht richten. Also richten sowieso nicht. Aber die können wir sowieso nicht beurteilen, oder? Ich könnte jetzt ja vor euch da etwas präsentieren und ihr würdet am Schluss denken, wow, der Markus hat es absolut im Griff. Wenn ich nur wäre wie der. Und ich würde heimgehen und würde in meinen Schwierigkeiten weiterleben. Das könnt ihr alles nicht beurteilen. Wie der Papst wirklich tickt, ja, wer kann das beurteilen? Wir können nur das beurteilen, wie wir auf dieser Welt mit anderen Leuten umgehen. Und das lässt uns schliessen, wie wir mit Gott umgehen. Was für eine Beziehung wir mit Gott haben. Dann haben wir ein Mandel, das lacht. Das ist frei. Wunderbar. Das Mandel da, das pflegt eine Beziehung mit Gott. Einfach so. Ich werde wahrscheinlich denken, ah, ist mal nicht da, Egoismus. Ja. Schwierige Sache. Was ist mit dem Egoismus? Ich kann dir nur eins sagen, wir könnten schon mal drauf. Ich kann nur eins sagen, der Abraham war so einer gewesen. Der Abraham, von ihm steht etwas ganz Seltsames in der Heiligen Schrift. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott, wörtlich eigentlich glaubte Gott, und so fand er Gottes Anerkennung, wörtlich Gottes Gerechtigkeit. Das ist crazy. Der Abraham hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und hat einfach Gott geglaubt. Hat Gott vertraut. Und jetzt sagt Gott zum Abraham, du bist mein Freund. Du hast einen Egoismus. Okay, mach mir nichts. Mach mir nichts. Du bist gerecht. Du hast Fehler. Mach mir nichts. Du bist gerecht. Du bist mein Freund. Wunderbar. Das sollte man auch können. Wir müssen uns aber fragen, hey, Moment mal, Abraham war kein fehlerloser Mensch, aber wenn er sehr eindrücklich gelebt hat. Was macht Gott mit dem? Wenn Gott das nicht straft, dann ist er nicht gerecht. Oder dann, wenn es der Dani, der Abraham wäre, und Gott sagt einfach, kommst du mal schnell führen, Dani. Und Gott sagt einfach zum Dani, hey, du bist mein Freund. Komm, ja, du kannst zu mir hoch, oder? Du bist mein Freund. Und, aber er ist ja ein bisschen, weißt du, das ist ein Mensch, oder? Nicht sagen. Das ist ein Mensch. Und jetzt, aber ihr alle anderen, oder? Da sage ich, hey, ich rede euch ins Gewissen, hey, dort, ja, Heidi, hey, also. Aber er ist mein Freund, oder? Weil er mir vertraut. Du sagst, ja, das kann es ja wohl nicht sein, oder? Das ist Parteilichkeit irgendwo durch. Merci. Ja, wir müssen uns wirklich fragen, ja, also hallo, geht's noch? Jemand hat müssen zahlen für die Sünde. Jemand muss anheben, damit Gottes Gerechtigkeit vollbracht wird. Und das ist das, was Jesus Christus da hat. Um unsere Schuld zu sühnen, Sühne heisst Gerechtigkeit wiederherstellen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Eben wegen dem, oder? Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. In seiner Geduld hatte Gott ja bis dahin, eben im Falle Abrahams zum Beispiel, die Sünden der, er meint die gläubigen Menschen ertragen, eben Abraham lässt grüßen, um sie jetzt um Jesu Willen zu vergeben und damit seine Gerechtigkeit zu erweisen. Eben, dass Gott Sünd heimsucht. So steht fest, dass Gott allein gerecht ist und nur den von seiner Schuld freispricht, der an Jesus Christus glaubt. Also, wir sind da auf einer totalen Beziehungsschiene. Das ist der ganz grosse Unterschied von dieser Seite zu dieser Seite. Da sind wir auf einer Leistungsschiene. Oder da wollen wir aus eigener Kraft zu Gott kommen. Damit wir mal dann vor Gott anstehen und sagen, gell, das habe ich gut gemacht. Jetzt bin ich würdig, bei dir zu sein. Habe mir den Himmel verdient. Bin eigentlich im Grunde genommen mein eigener Gott. Weil ich begegne Gott auf Augenhöhe, oder? Das sind Gottes Ansprüche und ja, habe ich erfüllt. Das ist Leistungsschiene. Eben, das Problem ist, dass das eben niemand schafft. Das da ist eine absolute Beziehungsschiene. Das hat mit Leistung überhaupt nichts zu tun. Das sagt einfach Gott zum Mensch, du bist in Ordnung, weil du meinem Sohn vertraust. Aber Beziehung. Das müssen wir jetzt da durch uns durchfliessen lassen. Oder Gott schenkt uns einfach, durch Beziehung schenkt er uns sein Leben, aber mit der Erwartung, dass das Leben durch uns durchfließt. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Da noch, zum zeigen, was das zum Beispiel durchfließen soll. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Also Gott will total dein Freund sein. Er beschenkt dich ganz reich, einfach frei. Mit der Erwartung, dass das, was er dir schenkt, dass du das durchfliessen lässt zu anderen Menschen. Und wenn du da blockst, dann fließt es nicht mehr. Das wird unsere Beziehung mit Gott sehr stark beeinträchtigen. Wichtig ist, wir fangen nicht da an. Wie stehen wir zu unseren Mitmenschen? Wir fangen immer in der Beziehung mit Gott an. Beziehung mit Gott wird meine Beziehung zu den Mitmenschen ins Lot bringen. Damit können wir sozusagen zum Schlussbild und zum Schlussvers, denn, aber das ist nicht der Schluss, das ist erst Punkt 1. Denn Gott hat Jesus Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Das ist das Evangelium. Und jetzt merkt ihr, dass Evangelium nicht Religion ist. Es ist nicht alles gleich. Wenn man das Evangelium aus der wenn man sagt, das Evangelium ist keine Religion, was im Prinzip stimmt, weil die Religion kommt immer vom Mensch her. Da können wir sagen, ja, es ist wahr, alle Religionen funktionieren irgendwie nach dem genau gleichen Muster. Aber das Evangelium wird von Gott her initiiert. da kommt Gott, kommt zu mir. Gott beschenkt mich. Ich muss nichts verdienen. Jetzt werde ich dir als Nicht-Mechaniker, das ist ein Experiment, einen Hybrid-Motor erklären. Hybrid-Autos, das ist heute in. Das sind eben so die Elektroautos, die aber gleich auch Benzin brauchen. Ist jemand ein Mechaniker da drin? Oh, wei, ja. Ich habe gehofft, es hätte keinen. Aber du kannst mich sonst korrigieren, gell? Wie? Bist du Hybrid-Mechaniker sogar? Du meine Güte! Okay, ja, das ist eine schwierige Sache. Aber ich tue dir am Schluss eine Frage, gell, ob es stimmt. Ja, danke. Wenn wir heiter werden, mir wird es irgendwie gerade heiss. Also, wir haben hier den ganz normalen Motor, Benzinmotor. Wir haben hier einen Elektroantrieb. Das ist eine Batterie. Und jetzt funktioniert das also so. Also, der Benzinmotor treibt den Elektromotor an. Das, was der Elektromotor nicht braucht, macht er in die Batterie. Der Elektromotor wiederum treibt die Räder an. Zugleich aber kann der Benzinmotor auch direkt die Räder antreiben. Stimmt's? Wow! Stimmt. Danke vielmals. Okay, jetzt müssen wir ganz gut aufpassen. Jetzt tun wir, oh, das Rot sieht man ganz super. Kannst du das Licht da vorne abstellen? Vielleicht sieht man es ein bisschen besser. Sehen Sie es ein bisschen besser? Ja, okay. Okay, jetzt sagen wir, der konventionelle Benzinmotor ist die menschliche Energie. Zugleich sagen wir, der Elektromotor ist die göttliche Energie. Aber, jetzt müssen wir natürlich wissen, oder die göttliche Energie ist natürlich schon noch besser als ein Elektromotor. Also die göttliche Energie, oder die hat Power. Oder wer dort von dieser Energie nehmen kann, dann geht die Post ab. Jetzt ist es natürlich so, jetzt gibt es da ganz eine wichtige Sache. Wir tun mit unserer konventionellen menschlichen Energie da investieren in die göttliche Energie. Und sobald wir die göttliche Energie investiert haben, dann macht es wasch. Wir können uns natürlich auch entscheiden, dass wir sagen, nein, no, ich brauche die göttliche Energie nicht, ich tue da direkt Räder antreiben. Das heisst, ich brauche Gott für meine Beziehungen, für mein Alltagsleben nicht, ich mache das alles selber mit meiner konventionellen Energie. Dann geht es einfach menschlich zu und her, wie es eben menschlich zu und her geht, wie wir das vorher ungefähr so gesehen haben. Wenn ich aber sage, ja, ich will nicht nur aus meiner eigenen Kraft leben, ich will aus dieser göttlichen Power leben, hey, dann musst du aber in die göttliche Power investieren. Dann musst du also deine Energie da in Gottes Energie investieren, oder? Und dann geht es los. Ich sehe, es rollt schon ganz super, wir müssen später mal ändern. Im Jesaja 40 steht, Männer werden müde und matt, oder? Das ist ja klar, eben konventionelle Energie, oder? Du wirst müde und matt. Und Jünglinge, selbst eben junge Leute, oder? Straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, aha, das ist harren, kriegen neue Kraft. Und das ist irgendwie ein bisschen speziell. Oder jetzt nehmen wir mal an, du magst gerade nicht so, oder? Du bist im Alltag und so, das magst du fast nicht mehr, oder? Und jetzt, dass du Gottes Power kannst, an Gottes Power kommst, musst du auch wieder etwas tun. Und dann sagst du, oh nein. Was ich jetzt im Gottesdienst habe, also jetzt habe ich eine Woche lang wirklich geschlafen und jetzt, nein, also, das muss ich mir jetzt einfach gönnen, dass ich kann ausschlafen und am Abend Gottesdienst, ja, habe ich etwas anderes vor. Aber zwischendurch mal, ich will es mit Gott nicht ganz verscherzen, also zwischendurch doch. Aber dann verstehst du nicht, was es bedeutet, eben zu Gott kommen, wenn ich auf Gott harre, wenn ich komme zu ihm, dann komme ich zu dieser göttlichen Energie. Und dann wird die göttliche Energie in meinem Leben freigesetzt. Und dann wird aus dem Wenigen, was ich habe, wird das riesig. So wie Jesus aus ein paar wenigen Fisch und Brot 5000 Leute, es sind ja mehr gewesen, es waren nur die Mannenzelle, 5000 Leute einfach können ernähren. Dies Wenige, wenn du das zu Gott bringst, dann geht die Post ab. Da geht es wiederum. Ja. Ah ja, selbstverständlich. Das ist eine gute Frage. Fragen sind sehr willkommen übrigens. Ja, danke. Ja, was heisst Harren? Für mich heisst Harren einfach auf Gott mich einlassen. Also das heisst nicht, dass ich jetzt auf Knie gehe und eine Stunde lang einfach harre. Oder körperlich. Und danach denke ich, jetzt habe ich aber gehört. Sondern Harren heisst, ich investiere in Beziehung mit Gott. Und bei dieser Beziehung ist klar, dass Gott der ist, der der Chef ist, oder? Also ich harre auf ihn, weil ich weiss, die Post geht von ihm ab, nicht von mir. Ist das mal so wie gut? Wir kommen später, dann glaube ich schon noch mehr dazu. Okay, das ist auf jeden Fall. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Ja, das ist ja ziemlich klar. Und denen, die ihn suchen, das ist das Wort für Harren, oder? Die ihn suchen, da, ein Belohner sein wird. Die ihn suchen, die werden belohnt. Nochmal ein Beispiel, jetzt ein biblisches Beispiel, also ein biblisches Bild, oder? Jetzt gehen wir vom Hybridmotor, gehen wir jetzt in den Weiter oben. Ich bin übrigens Eckengärtner. Also, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Könnt ihr es lesen? Okay, jetzt kommt eine sterbende Frage. Wenn ihr, ich weiss, das ist gar keine orthodoxe Frage, wenn ihr der Teufel wärt, was würdet ihr tun? Oder das ist, oder das sind wir, oder? Ich bin der Weinstock, sagt Jesus. Also Jesus ist das da, oder? Ihr seid die Reben, das sind wir. He? Also, wenn ihr der Teufel wärt, was würdet ihr machen? Abschneiden, genau. Oder das da, das ist das Problem für den Teufel. Oder da liegt das Problem. Weil da kommt Power rein. Und wir kennen das ja vom Öl her und so, oder vom Gas, vom Russland her und so, oder? Wenn du Gashahn abstellst, oder? Dann kommt nachher nicht mehr. Und dann können wir sie dann verhandeln, oder? Abstellen, oder? Und genau so, das ist am Teufel sein grösstes Anliegen. Manchmal ist auch mit dem Eindruck, der Teufel mache ich weiss ich was und so. Ich glaube, er ist vor allem auf das bedacht. Er will dich von dem Saft vom Weinstock wegnehmen. Und dazu hat er jenste Mittel, oder? Er macht dich so richtig busy, oder? So richtig beschäftigt dich und sagt, du musst noch selbst tun, noch dieses. Und dort musst du noch, und ja, und. Er will eigentlich, dass du immer leisten tust. Er will, dass du leistungsmässig denken tust. Er will, dass du denkst, Gott will das von mir, damit er zufrieden ist mit mir. Das will er. Er will, dass du denkst, ja, die Menschen wollen das von mir, und darum muss ich halt, oder? Er will, dass du immer leistungsmässig denkst. Weil sobald du leistungsmässig denkst, weiss er, dass du willst zu kurz kommen. Du willst es nicht bringen. In Bezug auf Gott. Und er will ja nicht, dass du beziehungsmässig denkst. Aber hey, Evangelium ist nichts anderes als Beziehung. Total nichts anderes. Es ist nur eine Beziehung mit Gott. Also wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jetzt komme ich zum allerletzten Punkt. Die Leute haben mal Jesus gefragt, was sollen wir denn tun um Himmels Willen? Und er hat es ihnen gesagt. Aber was sollen wir denn tun, damit Gott mit uns zufrieden ist? Jesus erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Jetzt ist die Frage natürlich, genauso wie die Frage ist, was bedeutet Haare, ist natürlich die Frage, was bedeutet Glauben. Und jetzt nach diesen Bildern, die ich euch gezeigt habe, hoffe ich. Nein, das müsste ich euch eigentlich fragen. Wir machen ganz anders. Du hast das fragen. Sagen mir, was bedeutet Glauben? Das ist wieder Schule, oder? Das ist eine sterbende Frage. Ja. Genau. Aber jetzt ist es nicht, genau, das stimmt, das glaubst du, oder? Und jetzt da ist aber Glauben, das ist etwas, was man tut, oder? Was tut man da genau? Festhalten dem, genau, weiter. Harren, genau. Weiter. Zuversicht haben, ja. Beziehung, yes! Applaus für den Traugott. Wenn ihr das Johannes-Evangelium lest, könnt ihr das Wort Liebe nicht verstehen, wenn ihr nicht merkt, dass Glauben und Liebe im Johannes-Evangelium genau dasselbe ist. Es ist genau dasselbe. Glauben bedeutet Liebe. Lieb Gott. Lieb Jesus Christus. Leb Beziehung. Das ist Glauben. Und aus dieser Liebe heraus tun wir natürlich dann Vertrauen. Aus dieser Liebe heraus tun wir natürlich harren. Und jetzt merkt ihr natürlich, in Liebe, da muss man investieren. Das ist eine Beziehung. Und da muss man investieren. Ich bin seit 26 Jahren geheiratet. Und ich kann euch sagen, das ist total Fun. Aber da tut man auch arbeiten miteinander. Da muss man auch Sachen besprechen. Da muss man investieren. Da muss man frei sein füreinander. Da muss man sich bewusst Zeit nehmen füreinander. Sonst verhebt das nie. Und genau das Gleiche und noch viel mehr gilt für Gott. Glauben, Gott glauben bedeutet, du investierst dich in Beziehung mit Gott. Das ist Glauben. Jetzt hast du also zwei Möglichkeiten, wie du leben kannst. Du kannst leistungsorientiert auf eine religiöse Art und Weise leben. Wenn du dort Schub gibst, muss ich dir leider sagen, du wirst im Crash enden. Du wirst mehrere Crashs haben wahrscheinlich. Oder du kannst sagen, ich investiere in Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus und zum Heiligen Geist. Und wenn du in die Beziehung Schub gibst, wenn du dort Schub gibst, dann ist das Fun. Weil das ist nicht Leistung. Das ist Zusammensein mit Gott. Du bist spazieren mit Gott. Gott ist ja mit dem Adam, mit dem ersten Menschen, ist im Garten, ist spazieren gegangen. Der hat irgendwie oder so stundenlange Übungen müssen machen im Paradies. Oder hätte auch können sein, oder? Irgendwie, ja, das Leben ist wunderbar. Ja, Gott, ich bin so, als das dürfen sie sein, dürfen sie existieren. Einfach 3 Stunden auf den Knien ist ein bisschen viel, könnte man es vielleicht aber reduzieren. Das ist nicht so gegangen. Die sind miteinander beziehungsmässig spazieren. Das ist Fun. Das ist emotional. Das ist ganzheitlich. Und aus dem heraus kommt voller Schub. Das kommt durch dich durch und das geht zu den Mitmenschen. Und dort gibt es Schub. Ich möchte euch jetzt auffordern, dass wir noch mal ein paar Chor raus singen. Und einfach, wenn vielleicht gerade ihr jemand von euch sagt, hey, das ist eigentlich genial. Also eigentlich muss ich auch, ich will eigentlich viel mehr in Beziehung mit Gott investieren. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, da stehe ich nicht einfach drüber. Die müssen nicht denken, ja, der Markus, der hat es im Griff, oder? Beziehung mit Gott, das ist, ich muss mir einmal wieder sagen, Markus, es geht nicht um Leistung, auch als Heilsmann-Offizier, es geht nicht um Leistung, es geht um Beziehung. Und bei der Beziehung redet man nicht von Leistung, bei der Beziehung redet man von Frucht. Und das wächst einfach, das kommt einfach. Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen spürst, hey, ich könnte schon früher kommen, das Lobpreisteam, gell? Wenn du heute Morgen spürst, Doch ich will in Beziehung investieren. Ich will das machen, was der Abraham gemacht hat. Der Abraham hat einfach nur Gott geglaubt. Er ist einfach eine Beziehung mit Gott eingegangen. Das war alles, was er gemacht hat in Bezug auf Gott. Ich will das machen, ich will den Glauben. Dann lade ich dich ein, einfach ein Gebet zu Jesus Christus zu machen, für dich persönlich. Sag ja, Jesus, ich will wirklich die Beziehung investieren. Du darfst es sehr gerne auch äußerlich zum Ausdruck bringen, zum Beispiel, wenn du das Kreuz kommst, darfst du einfach da stehen, musst du nicht unbedingt da stehen, darfst du da stehen, darfst du einfach aufstehen, darfst du sitzen bleiben. Einfach, dass sich bewusst sein, hey, in den Basics, wenn wir von Durchstarten reden, reden wir nicht von Leistung. Das ist mir ganz wichtig. Das muss Fundament sein von diesen zwei Tagen. Wir reden nicht von Leistung. Wir reden nicht von religiöser Leistung. Wir reden von Beziehung mit Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist. Und das ist Fun. Aber das bedeutet auch, ich tue diese Beziehung Priorität geben in meinem Leben. Gott liebt uns so sehr. Er will mit uns diese enge Beziehung haben. Er hat sein Allerbestes für dich eingegeben, seinen Sohn. Hat er für dich eingegeben. Und jetzt ist er da und er will, dass du ihm auch das Liebste gibst. Weißt du, Abraham war bereit, seinen liebsten Sohn für Gott zu opfern. Er hat es zwar nicht machen müssen, aber er war bereit dazu. Hey, das ist eine Beziehung mit Gott. Liebesbeziehung. Hingabe. Ich will dich auffordern, dein Herz so Gott, Jesus Christus, hinzugeben. Und vielleicht ist es für jemanden das erste Mal, aber vielleicht ist es gar nicht das erste Mal, sondern vielleicht ist es einfach etwas, wo du sagst, hey, ja, stimmt, ich will das wieder auf der Leuchtenstelle in meinem Leben. Ich will beziehungsorientiert mit Gott leben. Dann lade ich dich ein dazu, dass du das nagelst und dass Gott sagst, du willst mit ihm in der Beziehung durchstarten. Amen.